Weltspiegel, Thema.
Erdogans Offensive. Wie der Krieg in Nordsyrien die ganze Region ins Chaos stürzt.
Wir haben Angst, große Angst. Seit vergangener Nacht schlafen wir mit unseren Kindern im Keller.
Um Gottes Willen, das soll unser Haus gewesen sein? Jesus Christus, hilf uns!
Mehr als 50 zivile Todesopfer, mindestens 160.000 Flüchtlinge. Waffenstillstand hin oder her, der Nordwesten Syriens versinkt im Chaos. Denn der türkische Präsident Erdogan ist fest entschlossen, eine sogenannte Sicherheitszone einzurichten, in der er bis zu 2 Millionen syrische Flüchtlinge ansiedeln will, unter türkischer Kontrolle. Mein Kollege Daniel Hechler war bis vor wenigen Tagen für das ARD-Fernsehen genau dort, wo diese Sicherheitszone entstehen soll. Daniel, was waren denn deine eindrücklichsten Begegnungen mit den Menschen dort?
Es gab da sehr, sehr viele bewegende, eindrückliche Begegnungen. Die meisten waren leider auch sehr traurig. Wir haben eine schwangere Frau getroffen mit ihren beiden Kindern. Die ist aus der umkämpften Grenzstadt Ras El Ain geflüchtet, vor den Bomben, die dort jeden Tag gefallen sind. Sie war 8 Stunden zu Fuß mit ihren Kindern unterwegs, ist dann in einem Kleinlaster Richtung Hasaka ins Landesinnere gefahren, dort in einer Schule gestrandet und lebt jetzt in einem Klassenzimmer, weiß nicht, wie es weitergeht. Sie hat alles verloren, ihr Hab und Gut, musste Familie und Freunde zurücklassen und ist im Gespräch in Tränen ausgebrochen, weil sie einfach völlig verzweifelt war, bat die Welt um Hilfe. Ja, und da fühlt man sich selbst natürlich auch hilflos. Das sind schon sehr bewegende Momente. Überhaupt hat mich berührt, wie viele da sehr stolz sind auf das Erreichte, wie tapfer sie sich zumindest geben, obwohl sie ja wirklich allen Grund haben, bitter zu sein und auch wütend zu sein, nachdem sie die Welt auch jetzt weitgehend im Stich gelassen hat.
Diese Region da in Nordsyrien, um die es im Moment geht, diese selbstverwaltete kurdische Zone, galt ja eigentlich als ziemlich sicher, als weitgehend demokratisch. Und da sind ja auch viele Leute hingeflohen aus anderen Teilen des Landes. Habt ihr da Leute getroffen, die zum so und so vielten Mal jetzt wieder die Koffer packen müssen und sich wieder auf den Weg gemacht haben?
Ja, das gibt's ganz häufig. Viele, die wir getroffen haben, haben eine lange Flüchtlingsgeschichte hinter sich. Einige kamen ursprünglich aus Afrin im Westen des Kurdengebietes. Sie flohen dort schon Anfang 2018 vor Erdogans Truppen, der ja diese Ecke seinerzeit schon erobert hat. Hm. Sie flohen Richtung Osten, etwa nach Kamischli oder eben auch der Grenzstadt Ras Al Ain. Andere wiederum sind vor Assads Truppen geflohen Richtung Norden ins Kurdengebiet, hofften dort auf Sicherheit. Und ja, jetzt sind wieder Zehntausende unterwegs, fliehen wieder vor Bomben, sind wieder vertrieben worden. Und klar ist Flucht natürlich jedes Mal eine schlimme, eine traumatische Erfahrung. Diese Menschen haben das nun schon häufig zum wiederholten Male erleben müssen.
In Kamischli, in der größten Stadt in dieser von den Türken beanspruchten Sicherheitszone, war Daniel Hechler mit dem Fernsehteam dabei, wie eine christliche Familie nach einem Angriff ihr Haus in Trümmern vorfindet.
Rückkehr in das Haus, in dem sie groß geworden sind und das vergangene Nacht von Bomben getroffen wurde. Die Familie floh gestern vor den Luftangriffen. Heute nun stehen sie vor dem Nichts. Was bleibt, ist Ratlosigkeit, Trauer und Entsetzen. Viele Jahre lebten sie hier weitgehend friedlich miteinander, Araber, Kurden, Christen. Ein Hort der Stabilität im krisengeschüttelten Syrien. Nun heulen hier ohne Unterlass Sirenen. Die Geschäfte sind geschlossen, Angst geht um vor Bomben und einer türkischen Besatzung. Die Krankenhäuser sind schon jetzt hoffnungslos überfordert. Um viele Patienten in der jetzigen Situation versorgen zu können, brauchen wir Medikamente. Uns fehlen Blutkonserven, einfach vieles, um erste Hilfe leisten zu können. Was bleibt, ist Flucht vor dem übermächtigen Gegner. Viele haben sich heute aufgemacht in eine ungewisse Zukunft.
Präsident Erdogan sagt ja, er hat die kurdische Miliz YPG im Visier, die angeblich terroristisch sei, genauso wie die in der Türkei verbotene PKK. Aber alle Menschen, von denen ich jetzt gehört habe, Daniel, in deinen Erzählungen, auch in dem Bericht eben, klingen für mich nicht wie Kämpfer. Also wer lebt denn eigentlich in dieser Region, die jetzt von dieser Militäraktion, die Quelle des Friedens heißt, betroffen ist?
Ja, in der Tat, dieses Viertel, um das es ging, ist ein christliches Viertel. Da leben nur Zivilisten, viele Christen. Es gibt in Kamischli aber auch natürlich überwiegend Kurden, Araber, andere Minderheiten, die über viele Jahre im Großen und Ganzen friedlich miteinander gelebt haben. Das sind alles keine Terroristen, sondern Menschen, die eigentlich nur in Ruhe gelassen werden wollen, friedlich miteinander auskommen wollen. Und diese Offensive, dieser Krieg wirft all das jetzt natürlich über den Haufen. Und all das, was über viele Jahre dort errungen wurde, steht jetzt auf dem Spiel.
Die türkische Armee hat noch Söldnertruppen dabei, syrische, arabische Söldnertruppen. Habt ihr Menschen getroffen, die denen begegnet sind?
Ja, wir hatten keine Begegnungen mit Menschen, die diese unmittelbare Erfahrung gemacht haben. Aber es kursieren ja im Netz jede Menge grauenhafte Videos, die diese Milizen selbst posten. Sie richten da Zivilisten regelrecht hin. Sie haben eine kurdische Politikerin kaltblütig ermordet, das gefilmt und ins Netz gestellt. Wir waren bei der Beerdigung in Derik. Mehr als 1000 Menschen haben von der jungen Frau Abschied genommen. Das war sehr bewegend. In Facebook finden sich Ankündigungen dieser Milizen, in denen sie sagen, sie wollen Frauen vergewaltigen, sie wollen kurdische Kämpfer nackt aufhängen. Sie verbreiten natürlich mit all dem Angst und Schrecken. Das ist auch die Absicht dahinter. Das funktioniert auch. Ja, und wenn man dann noch sieht, wie sie IS-Anhänger, die aus diesen kurdischen Lagern in den vergangenen Tagen entkommen sind, freundlich aufnehmen, sie als Zivilisten und Brüder bezeichnen, dann hat man eine ungefähre Vorstellung davon, wie diese Jungs ticken.
Das klingt jetzt wirklich nach einer ziemlich gefährlichen Situation in dieser Region. Und ihr habt ja auch als Team erlebt, wie Geschosse von jenseits der Grenze in Wohngebieten eingeschlagen sind. Nicht weit weg von euch. Einmal war direkt eine Schalte im Fernsehen, während man es hinten krachen hörte. Kommt man da nicht in die Situation, dass man eigentlich nur noch seine Sachen packen will und weg?
Ja, im ersten Reflex sicher schon. Aber wir alle fanden es einfach auch wahnsinnig wichtig, die Seite der Kurden in diesem Konflikt, in diesem Krieg ein Stück weit spiegeln zu können, ihre Geschichten zu erzählen, zeigen, was da los ist, was dieser Krieg für die bedeutet, auch das Leid, den Tod. Und das gerät sehr schnell aus dem Blickfeld, wenn man nur von der anderen Seite drauf schaut, mit Bildern von Panzern, die da rollen, oder Rauchbildern von Einschüssen. Ich fand es auch sehr wichtig, dass wir ein bisschen im Land unterwegs sein konnten, dass wir in verschiedene Städte und Regionen fahren konnten, mit den Menschen ins Gespräch kommen konnten. Aber natürlich waren wir vorsichtig und sind jetzt keine unkalkulierbaren Risiken eingegangen, haben uns da sehr genau abgestimmt mit den Stringern vor Ort, mit anderen Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch mit dem Haus, dem SWR.
Daniel Hechler war fürs ARD-Fernsehen in Nordsyrien unterwegs, in der Region, in der die Türkei mit militärischer Gewalt eine Sicherheitszone einrichten will.
Weltspiegel, der andere Blick.
Die Operation Quelle des Friedens ist nicht nur eine außenpolitische Maßnahme von Präsident Erdogan, es geht ihm auch um die Lage im Land. In den vergangenen Monaten ist der Unmut über die fast 4 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei ja stetig gewachsen, auch weil die Wirtschaft in der Krise steckt und die Lira deutlich an Wert verloren hat. Katharina Willinger beobachtet als ARD-Fernsehkorrespondentin die Situation in der Türkei. Katharina, wie sieht die Bevölkerung denn diesen Militäreinsatz?
Ja, grundsätzlich gibt es da eigentlich nur zwei Meinungen. Entweder man ist für diese Militäroffensive oder man ist eben entschieden dagegen. Die Mehrheit, würde ich sagen, gehört zu den Befürwortern. Das liegt vor allem daran, dass erstens der Kampf gegen den Terror eine sehr lange Tradition hat in der Türkei, bedingt eben durch die verbotene PKK, die in der Türkei immer wieder ja auch blutige Anschläge verübt hat und vom Staat wiederum sehr hart bekämpft wird. Und die Regierung hat in den vergangenen Jahren dem Volk immer wieder gesagt, dass jetzt eben an der Grenze zu Syrien ein sogenannter Terrorstaat entsteht. Also gemeint ist dieses Gebiet, in dem in den letzten Tagen so schwer gekämpft wurde, kontrolliert eben von der kurdischen YPG, und die stuft Ankara als Schwesterorganisation der PKK ein. Und der zweite Punkt, der hier auf fruchtbaren Boden fällt, das sind die Pläne von Erdogan, dort diese sogenannte Sicherheitszone zu etablieren, um eben Flüchtlinge umzusiedeln. Denn innenpolitisch steht er da aufgrund der hohen Zahlen extrem unter Druck. Und all das wird von der türkischen Presse, die, das muss man sagen, zu 90% regierungsnah ist, auch immer wieder untermauert, dass viele Menschen in der Türkei eben sagen, diese Militäroffensive ist gut für unser Land.
Du warst ja auch da an der Grenze, genau in der Region, wo der Krieg stattgefunden hat und stattfindet. Dort schlagen ja dann auch Granaten von der anderen Seite ein. Es sind auch Zivilisten umgekommen. Und manche Bewohner dieser Grenzorte haben ja auch Verwandte auf der anderen Seite, weil sie selber Kurden sind. Wie sehen die denn diese Aktion? Trauen die sich, was zu sagen überhaupt?
Das kommt eben genau drauf an, wo an der Grenze man unterwegs ist. Es gibt türkisch-arabisch geprägte Städte auf der türkischen Seite, wie die Stadt Akçakale. Da waren wir anfangs vor allen Dingen unterwegs. Da haben die Bewohner das Ganze stark unterstützt. Das haben sie auch wieder immer lautstark bekundet. In einer sehr schwierigen Lage, du hast es gerade angesprochen, sind die Menschen in und um den Ort Suruç. Das ist der Nachbarort der syrischen Stadt Kobane. Die Bewohner in Kobane und in Suruç, die sind überwiegend Kurden. Viele sind eben miteinander verwandt. Sie trennt zwar eine Grenze, aber die hat vor dem Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs kaum eine Rolle gespielt. Also man konnte sich da ganz leicht besuchen. Es gab sehr viele Verbindungen, auch wirtschaftlicher Natur. Und es verbindet die Menschen dort unten auch noch ein weiteres Ereignis. Das ist erst wenige Jahre alt. Da hatte sich ja der sogenannte Islamische Staat in Kobane breit gemacht, hat Angst und Schrecken in der ganzen Region verbreitet. Und da wurde der Islamische Staat damals von der kurdischen YPG zusammen mit den US-Streitkräften besiegt, 2015 war das. Und viele Menschen aus Kobane waren zu dieser Zeit nach Suruç, also auf die türkische Seite, geflohen. Und jetzt findet man sich also wenige Jahre später, 2019, erneut in einer Lage, die eben viel Leid und Trauer bei allen Bewohnern da unten an der Grenze verursacht.
Und hast du da auch Leute getroffen, die wirklich deutlich sagen, ich finde das falsch, das ist nicht der richtige Weg?
Ja, habe ich, vor allem eben in der Stadt Suruç, aber die meisten dort haben wirklich große Angst, ihre Meinung vor der Kamera zu sagen. Dahinter haben mir einige gesagt, dass sie gegen die Offensive sind. Sie haben das auch einen Krieg genannt. Vor unserer Kamera gab es dann aber nur sehr, sehr vorsichtige Kritik. Warum, ist die Frage, weil man eben genau mitbekommt, wie die Behörden bereits in den ersten Tagen der Offensive mit Kritikern umgegangen sind. Also ein Beispiel, das ich geben kann. Wir haben in den letzten Tagen einen Journalisten getroffen, der mitten in der Nacht von der Polizei in seiner Wohnung verhaftet wurde, aufgrund eines Artikels.
Und daran hat er von der?
Der ist ein Istanbuler Journalist. Was hat er gemacht? Der hat von toten Zivilisten auf syrischer Seite berichtet, mit einer amerikanischen Quelle, die wiederum kurdische Quellen zitiert hat. Und das wird dem Reporter jetzt als Volksverhetzung ausgelegt. Das Innenministerium, und das ist aus meiner Sicht ganz bewusst geschehen, das hat direkt am zweiten Tag nach Start der Offensive verkündet, dass es über 100 Festnahmen gibt und rund 500 Ermittlungen aufgrund kritischer Äußerungen in den sozialen Netzwerken. Und das schreckt natürlich viele Menschen ab und schüchtert ein, offen die Meinung zu sagen.
Erdogan hat ja auch Europa gegenüber angedroht, Maßnahmen zu ergreifen, falls zu viel Kritik geäußert wird an seinem Vorgehen in Nordsyrien. Er hat gesagt, er könnte gegebenenfalls die Flüchtlinge losschicken, die in der Türkei leben. Meint er das ernst?
Ja, die Frage ist tatsächlich, wen genau er denn da schicken will. Er spricht ja immer von diesen 3,6 Millionen Syrern im Land und dass er die eben schicken möchte. Aber die meisten von denen wollen gar nicht mehr weiter nach Europa, denn viele sind mittlerweile schon gesettelt, würde ich sagen, in der Türkei, erleben jetzt im letzten Jahr vor allem einen starken Rassismus. Das ist ein großes Problem. Das war vorab nicht so. Das hat jetzt auch mit der Wirtschaftskrise in der Türkei zu tun, dass da die Stimmung umgeschlagen ist. Wer aber vor allem nach Europa will, das sind Afghanen. Wir waren in den letzten Wochen immer wieder an der Ägäisküste unterwegs, also vor den griechischen Inseln. Und da haben uns Anwohner und Hilfsorganisationen immer wieder gesagt, der Großteil der Menschen, die wir hier sehen, die in die Boote steigen, das sind Afghanen. Und dieses Bild bestätigt sich dann auch auf Lesbos. Da habe ich mit meiner Kollegin, die quasi die griechischen Inseln covert, auch drüber gesprochen, dass 80% der Menschen, die in den Camps in Lesbos sind, auch Afghanen sind. Über die wird aber im Flüchtlingsabkommen überhaupt nicht gesprochen. Und ja, ich denke, dass die Türkei dazu bereit wäre, mehr Flüchtlinge durchzulassen. Das tut sie aus meiner Sicht gerade nicht. Die Kontrollen der Küstenwache sind streng, das haben wir oft beobachtet. Aber die Küste, die ist ja wahnsinnig lang. Und es ist eben eine Illusion aus meiner Sicht, wenn man in der EU glaubt, dass Abschottung die Lösung sein kann. Denn solange man sich ja nicht um die Fluchtursachen kümmert, wird der Andrang auch von der Türkei immer weiter steigen. Und das dreht sich ja im Nahen und Mittleren Osten eigentlich im Kreis. Das sehen wir ja auch jetzt in dem Konflikt, über den wir beide gerade sprechen.
Das ist auch wieder eine Fluchtursache, ja.
Ganz genau, ganz genau.
Dieser Einsatz, der wurde dann nur möglich, weil die US-Truppen sich zum Teil aus dieser geplanten Sicherheitszone zurückgezogen haben. Davor soll es Telefonate gegeben haben zwischen den Präsidenten Erdogan und Trump. Inzwischen war auch der US-Vizepräsident zu Besuch in Ankara, hat einen kurzzeitigen Waffenstillstand ausgehandelt. Wie stehen denn die Türkei und die USA im Moment zueinander?
Ich würde sagen, das Verhältnis ist weiterhin angespannt. Das sieht man ja auch an der Konversation, die teilweise öffentlich geworden ist. Ich erinnere an diesen, ich nenne ihn jetzt mal, seltsamen Brief von Donald Trump an Recep Tayyip Erdogan, wo er ihn auffordert, kein Idiot zu sein. Mhm. Aber wenn man sich das Ganze nochmal vor Augen hält, gerade auch diesen Deal mit der Feuerpause, der ja am Donnerstagabend von den Amerikanern verkündet wurde, dann kann man das, was da gerade passiert, auch zwischen diesen beiden NATO-Partnern, glaube ich, journalistisch gar nicht mehr klar analysieren. Denn ich denke, die US-Regierung sollte ganz genau gewusst haben, wenn wir unsere Truppen da aus Nordsyrien zurückziehen oder das Signal geben, dann ist das für unsere NATO-Partner auch das Signal, da reinzugehen. Das hat der Ankara ja lange immer wieder angekündigt. Mhm. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, nö, so hatten wir das aber nicht vereinbart, das halte ich nicht nur für Augenwischerei, das halte ich für ein Spiel mit dem Feuer, und zwar auf Kosten vieler, vieler Menschenleben und Existenzen in Nordsyrien und auch auf der türkischen Seite der Grenze. Und ich glaube, dass das die Beziehungen Ankara-Washington noch lange Zeit belasten wird.
Zur türkischen Perspektive auf den Krieg in Nordsyrien war das Katharina Willinger, ARD-Fernsehkorrespondentin in Istanbul.
When I ran on a basis, we're going to bring our great soldiers back home, where they belong. We don't have to fight these endless wars. We're bringing them back home. That's what I want on.
US-Präsident Donald Trump will die Soldaten heimbringen, statt sie in endlosen Kriegen kämpfen zu lassen. Das, so sagt er, habe er vor seiner Wahl schließlich versprochen. Die Londoner Times nennt den Rückzug zum jetzigen Zeitpunkt dagegen einen historischen Fehler. Um die amerikanische Perspektive in diesem Konflikt zu klären, rede ich jetzt mit dem ARD-Hörfunk-Korrespondenten Martin Ganselmeier in Washington. Martin, mal abgesehen von dem Wunsch, die Soldaten heimzuholen, welche politische Begründung nennt Donald Trump denn dafür, dass er ausgerechnet jetzt seine Soldaten aus dem syrisch-türkischen Grenzgebiet abzieht?
Naja, es ist schon vor allem das Wahlkampfversprechen, was er erfüllen will. Und er denkt da sicherlich auch an die Wahl im Jahr 2020. Und dann muss man auch dazu sagen, es war auch eine Art Aufmerksamkeitsverlagerung. Er wollte ablenken von diesem innenpolitischen Druck, den er in den letzten Wochen hatte. Das Impeachment-Verfahren, das droht, die Ukraine-Affäre. Da hat er gedacht, Mensch, ich kann doch für positive Schlagzeilen sorgen, indem ich verkündige, ich hole die 1000 verbliebenen Soldaten aus Nordsyrien heim. Das Ganze ist natürlich gründlich nach hinten losgegangen. Ich glaube, er war sich über die Folgen dieser Sache nicht so im Klaren. Und jetzt hat er sozusagen innenpolitisch und außenpolitisch Riesenprobleme.
Das ist ja ein ungewöhnlich harter Gegenwind, den er da im Moment spürt aus der eigenen Partei. Was muss er sich denn alles so anhören?
Ja, das ist das eigentlich Erstaunliche. Und ich glaube, dass Trump auch nicht wirklich damit gerechnet hat, dass diese Kritik aus den eigenen Reihen so hart ausfällt. Also Lindsey Graham, das ist ein außen- und sicherheitspolitischer Senator, ist einer der engsten Freunde von Donald Trump, ein regelmäßiger Golfpartner. Der hat gesagt, das ist die schlimmste Entscheidung der Trump-Präsidentschaft. Und der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, auch jemand, der sonst sehr treu an der Seite von Trump steht, der hat gesagt, Trump hat die türkische Invasion erst möglich gemacht mit seiner Entscheidung, die US-Soldaten abzuziehen. Und als Ergebnis ist jetzt ausgerechnet Russland und Iran gestärkt. Das läuft den amerikanischen Interessen fundamental entgegen. Und gestern gab es eine Abstimmung im Repräsentantenhaus. Mit überwältigender Mehrheit wurde Trumps Truppenabzug aus Syrien verurteilt. Also eine Riesenklatsche für Trump.
Und diese Klatsche hat auch Auswirkungen auf das sowieso schon eingetrübte Verhältnis zwischen den USA und der Türkei. Das hat Martin Ganselmeier so zusammengefasst.
Es gibt kaum jemanden in Washington, der sich über Jahrzehnte so intensiv mit dem türkisch-amerikanischen Verhältnis befasst hat wie Bülent Alireza. Der Direktor des Türkei-Zentrums in der Washingtoner Denkfabrik CSIS war früher Diplomat und Dozent an verschiedenen Universitäten. Auf die Frage, ob das türkisch-amerikanische Verhältnis je zuvor so schlecht wie heute war, antwortet er: alles schon mal da gewesen. 1974 habe der US-Kongress wegen des Zypernkrieges sogar ein Waffenembargo gegen die Türkei beschlossen, das mehr als 2 Jahre lang anhielt. Eines sei heute jedoch schlimmer als je zuvor. Der Mangel rationaler politischer Entscheidungen im Weißen Haus. Es gibt keinerlei Abstimmung mehr mit den Ministerien. Der US-Präsident telefoniert einfach mit dem türkischen Präsidenten und trifft eine Entscheidung mit schrecklichen Konsequenzen. Trump sei sich vermutlich über die Folgen eines US-Abzugs aus Syrien gar nicht im Klaren gewesen, vermutet der Türkei-Experte, weshalb er Erdogan grünes Licht gab. Umso mehr ärgere sich Erdogan nun über die heftigen Proteste und Sanktionsdrohungen im US-Kongress. Und das trotz der guten Chemie zwischen ihm und Trump, betont Bülent Alireza. Das ist immer noch ein Liebesfest zwischen den beiden. Es ist wie mit Russland. Russland hat keine Freunde in Washington, aber einen im Weißen Haus. Die Türkei hat nur wenige Freunde in Washington, aber Erdogan hat einen Freund im Weißen Haus.
Wenn wir jetzt noch mal nach Syrien gucken. Wir haben hier von der Redaktion aus dieser Tage mit dem außenpolitischen Sprecher der kurdischen Selbstverwaltung in Nordsyrien geskypt. Und der hat gesagt, wir haben Opfer gebracht, wir haben den IS besiegt, wir haben damit die Weltgemeinschaft vor dem Terror verteidigt und nun überlässt man uns den Türken als leichte Beute. Haben die USA ihren einzigen Bündnispartner in Nordsyrien im Stich gelassen?
Eindeutig ja. Das muss man ganz klar so sehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Außen- und Sicherheitspolitiker hier in Washington so empört. Denn das sendet natürlich auch ein verheerendes Signal für andere Verbündete Amerikas. Also ich weiß gar nicht, wie die baltischen Staaten darüber denken. Dieses Signal auf die USA ist im Prinzip kein Verlass mehr. Vor allem, wenn man nicht genug Geld zahlt. Wenn Trump der Meinung ist, das interessiert ihn alles nicht mehr. Seine offizielle Begründung, naja, da kämpfen 2 Staaten um eine Grenze, lass sie doch ihre eigenen Kriege kämpfen. Er zieht sich zurück, weil er das für überflüssig hält. Und eines kommt noch hinzu. Der Trump-Rückzug wurde als Dolchstoß hier auch gesehen gegenüber den Kurden, die ja 11.000 Tote zu beklagen hatten im Kampf gegen den IS. Und gestern hat er die Kurden ziemlich wüst beschimpft als Kommunisten. Das seien keine Engel, das würde jetzt falsch dargestellt. Und die PKK sei ohnehin schlimmer als der IS.
Wenn das jetzt Veteranen der US-Armee hören, die vielleicht sogar da gekämpft haben, rührt sich dann sowas wie das militärische Ehrgefühl? Regen die sich auch deswegen auf?
Ja, absolut. Also die Zeitungskommentare hier sind voll von Stimmen von Veteranen, amerikanische Soldaten, die gesagt haben, wir sind immer angewiesen gewesen auf Verbündete vor Ort. Die haben die blutigen Kämpfe am Boden ausgefochten. Die haben wirklich die großen Opfer gebracht. Und auch die Soldaten, die sich eigentlich jetzt freuen müssten, dass sie nach Hause kommen, sind eigentlich kreuzunglücklich. Also die Wirkung, die positive, die sich Trump erhofft hatte, sozusagen jubelnde Bevölkerung, dass amerikanische Soldaten nach Hause kommen, das ist genau das Gegenteil.
Ich stelle mir jetzt auch noch die Frage, also wenn Trump diese Linie hat, vom Einmischer, von der Weltpolizei zum Raushalter, weg aus diesen endlosen Kriegen, wie er sie nennt. Im Fall Nahost habe ich den Eindruck, das geht überhaupt nicht, weil die Amerikaner ja diese enge Allianz haben mit Israel. Hat er darüber auch schon nachgedacht?
Ich glaube wirklich, das ist zwar eigentlich eine Bankrotterklärung, aber ich glaube wirklich, dass Trump sich über die Folgen dieses Abzugs der 1.000 Soldaten überhaupt nicht im Klaren war. Und da rächt sich auch, dass er überhaupt keine ernsten Berater mehr um sich hat oder auch deren Meinung gar nicht mehr schätzt. Also alle die, die auch mal Nein sagen, die hat er ja entlassen oder die sind gegangen. Und die Ja-Sager um ihn herum, die fragt er teilweise gar nicht mehr. Er macht wirklich Entscheidungen, die trifft er nach irgendwelchen Telefonaten aus dem Bauch heraus. Das rächt sich jetzt. Und dann hat er diesen isolationistischen Trieb raus aus diesen Konfliktherden. Israel gegenüber ist es anders. Ich glaube, dass Trump immer Israel hoch eingeschätzt hat und die Treue zu Israel, auch zu seinem persönlichen Freund Netanyahu, sodass ich da nicht glaube, dass Amerika sich in ähnlicher Weise verhält wie gegenüber den Kurden. Aber trotzdem muss man sagen, diese America-First-Politik, die hat schon dazu geführt, dass Amerika als Weltordnungsmacht, als diese sich ja früher immer verstanden hat, eigentlich abgedankt hat.
Einschätzung von Martin Ganselmeier, dem ARD-Hörfunk-Korrespondenten in Washington.
Weltspiegel, Kontext.
Die Türkei, die USA, aber natürlich auch Russland und Iran. Es geht in diesem nicht enden wollenden Krieg nie um Syrien alleine, sondern immer um viele Parteien. Und die Gegenwart ist leichter zu verstehen, wenn man die Vergangenheit kennt. Einer, der die Region seit 20 Jahren im Blick hat, ist der ARD-Hörfunk-Korrespondent Jürgen Striak, jetzt zugeschaltet aus Kairo. Jürgen, du hast beobachtet, wie die USA im Irak einen Krieg anfangen und Saddam Hussein stürzen, wie sie über Jahrzehnte immer wieder als Ordnungsmacht auftreten und nun ziehen sie ab im entscheidenden Moment. Was sagen denn die bisherigen Verbündeten der USA dazu, etwa am Golf zum Beispiel?
Naja, am Golf ist man mindestens fassungslos, vermutlich sogar bestürzt über das, was passierte. Die Idee dahinter ist ja die, dass man am Golf bislang immer sagte, da wo die Kurden und die US-Streitkräfte sind, im Nordosten Syriens, da kann erstens die Terrormiliz Islamischer Staat effizient bekämpft werden, denn die bedroht ja mit ihrer Ideologie letztlich auch die Golfstaaten. Zweitens hat eben das Assad-Regime dann dort keine Macht. Es geht ja immerhin um ein Drittel von Syrien. Und außerdem hat man drittens gedacht, dass die Türkei dann eben dorthin auch nicht vorrückt. Das wahrscheinlich aber wichtigste Argument für die Golfstaaten ist das, dass sie immer dachten, die Kurden stehen einem weiteren schiitischen Korridor im Weg, der dann vielleicht im Norden aufgemacht werden könnte und der von dem Iran über den Irak bis zur libanesischen Hezbollah reicht. Diese ganzen Vorstellungen, die sind jetzt Makulatur. Es ist eine komplett neue Situation entstanden. Die gesamte Konstellation ist im Grunde wie ein Kartenhaus zusammengebrochen und die Sieger heißen jetzt Assad, Türkei, eventuell der IS, eventuell auch Iran. Das sind alles Kräfte, mit denen die Golfstaaten so überhaupt gar nichts am Hut haben. Diese ganze Konstellation ist jetzt hinfällig.
Jetzt haben die Kurden entgegen der Hoffnung der Golfstaaten Präsident Assad notgedrungen, wie Sie sagen, ins Boot geholt, weil ja sonst keiner mehr da ist. Du hast es schon angedeutet, ein schiitischer Korridor, der vom Iran bis in den Libanon reichen könnte. Wird es also wirklich so eine komplette Machtverschiebung geben da in der Region?
Ja, das Vakuum, das die USA hinterlassen haben mit ihrem Teilabzug, der aus meiner Sicht ja auch noch weitergehen wird, dieses Vakuum wird jetzt natürlich gefüllt. Also wir haben ja alle die Bilder gesehen, die zeigen, wie die syrische Regierungsarmee und auch russische Truppen in Manbij einrücken, vorrücken und auch in Raqqa zum Beispiel und in viele andere Orte. Das ist ein enormer Erfolg für das Assad-Regime und auch für Russland. Ein Erfolg, der Biden im Grunde in den Schoß gefallen ist. Also ich kann mir vorstellen, dass in Damaskus Partystimmung geherrscht haben musste, als sich diese ganze Entwicklung abzeichnete. Was das für die Kurden letztlich bedeutet, ist unklar. Es heißt ja von deren Seite immer wieder, dass man nur militärisch erstmal Dinge vereinbart hat. Alles Politische käme später. Die Kurden möchten natürlich ihre Selbstverwaltung retten. Damaskus sagt immer und immer wieder, no way, wir übernehmen das ganze Land. Auf jeden Fall heißen die Hauptsieger Assad-Regierung und Russland, denn die dringen jetzt bis in den Norden, bis zur türkischen Grenze vor.
Jetzt bringt ja der türkische Präsident Erdogan noch eine weitere Kraft mit in die Region, und zwar die syrischen oder arabischen Milizen, die mit der türkischen Armee kämpfen. Welche Rolle spielen die denn in dem ganzen Machtgefüge?
Ja, es gibt Schätzungen, von denen ich nicht weiß, wie verlässlich sie sind, aber sie werden in verschiedenen Quellen genannt, dass derzeit bis zu 15.000 Angara-treue Kämpfer in Syrien, im Norden Syriens unterwegs sind. 2017 hat die Türkei interessanterweise ja sogar die Bildung der syrischen Nationalarmee durchgeführt. Noch so ein neuer Name in einem Gebiet, das ja nicht unbedingt arm an Milizennamen ist. Hinter dieser syrischen Nationalarmee versteckt sich so eine Art Sammelbecken, in dem ganz viele verschiedene Kämpfer sind, die zuvor anderen Milizen angehört haben, zum Beispiel der Freien Syrischen Armee, die ja nach und nach immer radikaler wurde, aber eben auch viele extremistische Milizen, die mit ganz schweren Menschenrechtsverletzungen bekannt wurden in den vergangenen Jahren. Das ist auch dokumentiert worden von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen.
Die und auch Al-Qaida nahestehen.
Ja, die Al-Qaida nahestehen, die also wirklich auch einen terroristischen, dschihadistischen Hintergrund haben. Und Erdogan Erdogan, der ja nicht davor zurückschreckt, auch mal in einem Tweet von der Armee Mohammeds zu reden, die da jetzt in Nordsyrien vormarschiert. Dem gefällt natürlich, dass er islamistische Milizen, dass er bei denen Feuer entfachen kann und dass die dann an seiner Seite kämpfen. Diese ganzen Leute eint eben die Bereitschaft, dass sie für türkische Interessen im Norden Syriens kämpfen, die vermutlich zum Teil auch ihre eigenen Interessen sind. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den man, denke ich, überhaupt nicht unterschätzen sollte, nämlich die Frage, wer die Aufständischen bezahlt und wer sie materiell unterstützt, zum Beispiel mit Ausrüstung. Die Geldquellen sind ausgetrocknet in den vergangenen Jahren und jetzt ist es halt im Wesentlichen die Türkei, die bereit ist, das Scheckbuch zu zücken.
Kommt nichts mehr aus Katar, kommt nichts mehr aus Saudi-Arabien.
Die Türkei ist da bereit, diesen Furor, diesen Zorn dieser Leute, vor allem auch auf die Kurden zum Beispiel, zu nutzen für ihre eigenen Vorhaben, für ihre eigene Militäroperation.
Aber was kommt da am Ende bei raus? Also wenn die jetzt diese Sicherheitszone, wie sie es nennen, wirklich einrichten, die hat ja die Größe ungefähr vom Bundesland Schleswig-Holstein, also es ist kein kleines Gebiet, wird das so eine Art Kalifat light, wenn da dann wirklich diese Milizen den Ton angeben? Kann das Ankara in Kauf nehmen?
Naja, die werden den Ton angeben ja unter türkischer Anleitung im Grunde. Also wenn man sich anguckt, was in Afrin, etwas weiter westlich in Nordsyrien an der Grenze zur Türkei 2018 passiert ist, da sind Kurden in großer Zahl geflohen, als die Türkei ja schon mal eine Militäroffensive, die kurioserweise Olivenzweig gestartet hat.
Dann jetzt heißt es Quelle des Friedens, ja,
Quelle
fast immer schön
Friedens,
zusammen.
Das ist im Grunde Orwell pur, was wir hier erleben. Und die Kurden waren weg und dann sind syrische Araber in die Häuser von geflohenen Kurden gezogen. Unter anderem auch, dass es belegt, militante Extremisten. Das ist etwas, was man ja üblicherweise mit dem Wort Population Engineering bezeichnet. Also wenn die Bevölkerung künstlich nach bestimmten Kriterien geformt wird, und dasselbe droht jetzt im Grunde auch im Nordosten Syriens nur in noch größerem Maßstab. Die Türkei hat ja verkündet, dass sie bis zu 2 Millionen syrische Flüchtlinge dort ansiedeln will. Von türkischer Seite heißt es dann manchmal abwiegelnd, was ist schlimm daran, das sind ja Syrer, die in ihre Heimat zurückkehren. Allerdings hat ein Regierungsmitglied vor einigen Tagen gesagt, dass 17% der 2 Millionen Flüchtlinge aus dem Gebiet kommen, um das es jetzt geht. Das heißt im Umkehrschluss, dass 83% eben nicht von dort sind. Die sind dort fremd und werden neu angesiedelt. Und da es sich um ein kleines Gebiet handelt, wird das nicht ohne Vertreibung der eigentlich ansässigen Bevölkerung gehen. Wie in Afrin wird die Türkei natürlich dafür sorgen, dass dort ein türkisch gewogenes Protektorat entsteht, wenn es denn dazu kommt. Und dass nichts geschieht, was den türkischen Interessen widerspricht.
Das waren Einschätzungen von Jürgen Striak, ARD-Hörfunk-Korrespondent in Kairo. Soweit der Weltspiegel-Podcast Erdogans Offensive. Wie der Krieg in Nordsyrien die ganze Region ins Chaos stürzt. Die Redaktion hatte Stefan Rocker. Mein Name ist Esther Saub.